Wir gehen ins Buch Jona in Kapitel 4. Und so haben wir uns da letztes Mal schon mit den ersten beiden Versen beschäftigt. Heute möchte ich uns die Verse 3 bis 11 lesen. Hier heißt es von Jona, dass er sagt: Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir. Denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Da sprach der Herr: Ist es recht, dass du so zürnst? Hierauf ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich daselbst eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sähe, wie es der Stadt ergehen würde. Da beorderte Gott der Herr eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Da beorderte Gott ein Würmlein, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg. Das stach den Rizinus, dass er verdorrte. Und als die Sonne aufging, beorderte Gott einen trockenen Ostwind, und die Sonne stach Jona aufs Haupt, so dass er ganz matt wurde, und er wünschte sich den Tod und sprach: Es wäre besser, ich stürbe, als dass ich am Leben bleibe. Da sprach Gott zu Jona: Ist es recht, dass du so zürnst um des Rizinus willen? Er sprach: Ja, ich zürne mit Recht bis zum Tod. Da sprach der Herr: Dich jammert des Rizinus, um den du dich nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden ist und in einer Nacht verdorben ist. Und mich sollte der großen Stadt Ninive nicht jammern, in welcher mehr denn 120.000 Menschen sind, die ihre Rechte nicht von ihrer Linken unterscheiden können. Dazu so viel Vieh. Unser heutiges Thema heißt: Jammer um eine Staude oder um eine große Stadt? Jammer um eine Staude oder um eine große Stadt? Sicherlich wisst ihr das auch von kleinen Kindern, die manches Mal ihren eigenen Willen durchsetzen wollen. Heute Morgen waren die Kinder sehr brav, kann man gar nichts sagen, das war sehr schön zu sehen. Aber sicherlich wissen das alle von uns, die welche Kinder haben, aber auch diejenigen, die gar keine Kinder haben, auch nicht verheiratet sind. Wir wissen das alle. Kinder, die können manchmal ganz schön trotzig sein. Die können ganz schön mal auch bockig sein und ihren eigenen Willen durchsetzen wollen. Vielleicht gerade auch dann, wenn sie nicht mit dem einverstanden sind, was die Eltern von ihnen haben wollen. Oder vielleicht auch die Großeltern. Nicht selten sagt das Kind vielleicht auch im Supermarkt, wenn man beim Einkaufen ist: Das will ich jetzt aber. Und gerade die Regale, die sind ja oft so angelegt, dass gerade die Süßigkeiten so auf der Höhe sind, wie es die Kinder greifen können. Das ist eigentlich nicht schön von diesen Märkten, aber oft ist es so. Das ist alles Psychologie. Und dann sagt der Vater oder die Mutter: Heute gibt es nicht, Kind. Also das ist nicht dran. Und im schlimmsten Fall möchte das Kind das gar nicht verstehen und jammert da immer rum und probiert es immer wieder, vielleicht auch mit Betteln, dass es das jetzt endlich bekommt. Und wenn es dann wieder und nochmals ein Nein bekommt, dann kann es schon sein, dass es sehr widerspenstig und auch trotzig wird und irgendwann auch mal blockiert. Nun, in unserem heutigen Text, da finden wir kein Kind, sondern wir finden hier einen erwachsenen Mann. Sogar einen Mann Gottes, einen Propheten Gottes. Und ihr wisst bereits, von wem ich hier spreche. Ja, natürlich von niemand anders als von Jona, dem Propheten Gottes. Es ist der Mann, der im Fischbauch zu Gott umgekehrt war. Und als er vom Fisch an Land gespien worden ist, jetzt endlich Gott gehorsam wurde, nach Ninive ging und das Gericht Gottes dort verkündigte. Und ihr wisst es bereits, das fast denkbar Unmögliche geschah. Die ganze Stadt kehrte um. Sie kleideten sich in Säcke, auch der König selbst. Er setzte sich in Asche, sie taten Buße, ja, sie fasteten, die Größten und die Kleinsten. So dass Gott, als er dies alles sah, sein Gericht zurückgenommen hatte, das er durch Jona dieser Stadt androhen ließ. Ja, es heißt, Gott ließ sich des Übels gereuen. Das ist etwas ganz Gewaltiges, wenn das geschieht. Gott ließ sich des Übels gereuen. Wobei wir wissen müssen, dass diese Stadt, also Ninive, später großes Gericht erfahren hat. Diese Stadt ist wegen Jona nicht über Jahrhunderte verschont geblieben. Das ging gar nicht so lange, vielleicht eine Generation später, als die Stadt dann tatsächlich dann in Schutt und Asche lag, dass Gottes Gericht über sie kam. Denn die Buße und die Umkehr, die hatte nicht allzu lang angehalten. Wenn ihr später mal, oder wenn ihr euch mit dem Propheten Nahum mal beschäftigt, dann könnt ihr das alles nachlesen. Das Buch Nahum ist voll mit dem Gericht über die spätere Blutstadt, wie sie dort genannt wird. Und das ist Ninive. Diese Stadt, die voll ist mit Blut, mit Lüge und Gewalttat und worin das Rauben nicht aufhören wollte. Schlimme Sache. Die Verschonung Ninives im Buch Jona ist also nur eine zeitlich begrenzte Verschonung. Natürlich konnte der Prophet Jona das nicht wissen, was später mit der Stadt geschehen wird. Doch dass Gott zu seiner Zeit diese Stadt vom Gericht verschonen würde, das passte ihm überhaupt nicht in sein persönliches Konzept. Ja, das stand völlig entgegengesetzt zu dem, was er bisher von Gott, von dem Gott Israels erkannt und erwartet hatte. Und da gehen wir mal auf einen ersten Punkt ein, und der heißt, der Widerwille gegen Gottes Liebe. Erstens, der Widerwille gegen Gottes Liebe. Als Jona sah, dass diese Stadt Buße tat, dass sich die Menschen in Sack und Asche kleideten und fasteten, und dass Jona dann auch diese Reaktion vernahm von Gott, dass Gott diese Stadt tatsächlich verschonen will, da missfiel es ihm sehr. Und er wurde zornig, heißt es hier. Ja, noch mehr. Er wurde nicht nur zornig, sondern auch Gott gegenüber trotzig. Und das ist eigentlich eine ganz schlimme Sache, wenn man Gott gegenüber trotzig wird. In Vers 3 spricht er hier zu Gott: Und nun, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Schlimme Sache. Eigentlich hätte Jona die größte Freude haben können. Er hätte die größte Erfüllung haben können in Gott. Was kann es schöner sein, als wenn ein Prophet in so eine Stadt hingeht, Gericht Gottes predigt und die Stadt bekehrt sich? Was gibt es Schöneres, wenn du heute zu jemandem gehst, ihm das Evangelium verkündest und der Mensch bekehrt sich? Er hätte zum Retter dieser Stadt ernannt werden können. Vielleicht haben ihn auch viele Menschen dieser Stadt so gesehen. Hey, wir sind Jona so dankbar, dass er uns das gesagt hat, dass Gott diese Stadt zerstören will, dass das Gericht kommt. Durch Jona werden wir jetzt verschont. Schlechthin ist Jona eigentlich ein großer Vergleich auf den großen Jona hin, auf Jesus Christus. Wenn man Jesus Christus so nennen dürfen. Der Herr Jesus, er kam ja von der Herrlichkeit des Vaters in diese in Sünden gefallene, verlorene Welt. Er kam im Auftrag des himmlischen Vaters. Er wurde gesendet vom Vater, um uns verlorene Menschen zu suchen und uns aus der ewigen Verlorenheit zu retten. Und auch der Herr Jesus ging hin zu den Sündern. Er hat sich nicht geschont und er hat ihnen Gottes Liebe aufgezeigt. Mit Wort, im Wort und auch mit Taten hat er das bezeugt. Und auch hatte er vom kommenden Gericht Gottes gesprochen. Und er hatte die Menschen zur Buße und zur Umkehr aufgerufen. Die Botschaft ist eigentlich bis heute noch dieselbe geblieben. Aus der Liebe Gottes ergeht die Botschaft des warnenden Gerichtes an den Sünder in seiner Verlorenheit. Und wie heißt die Botschaft? Tue Buße, kehre um. So hat auch Jesus angefangen zu predigen. Tut Buße. denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Oder wie es auch später die Apostel gepredigt haben, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Oder auch ein jeder aber, der den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Oder wie wir heute es auch sagen dürfen, uns mit Apostel Paulus eins machen dürfen, so bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Oder wenn du nicht umkehrst, so wird der Zorn Gottes auf dir bleiben. Ja, und dann stellt sich die Frage, wenn wir auch solche Worte an die Menschen herantragen. Wie reagieren wir, wenn wir den Menschen das Evangelium sagen? Und sie erkennen ihre Verlorenheit, nehmen Gottes Wort ernst, kehren um, tun Buße, glauben an den Herrn Jesus und lassen sich retten. Natürlich mal vorausgesetzt, dass überhaupt jeder mal sowas erleben darf. Ich würde es jedem wünschen, dass man tatsächlich mal einen Menschen zum Herrn Jesus führen darf. Das kann auch ein Gebetsanliegen sein, ein langfristiges Gebetsanliegen. Herr, schenke es auch mir, dass ich mal jemand zu dir führen darf. Dass ich jemandem mal das Evangelium erklären darf und der geht darauf ein. Das ist wirklich eine Freude, wenn man Menschen zum Herrn führen kann. Ich persönlich bin überzeugt, wir würden uns freuen, wenn das geschieht. Ich persönlich habe schon fast Luftsprünge gemacht, wo ich das erleben durfte. Schon jetzt ein paar Mal. Das ist eine wunderbare Sache. Vor allem, wenn das geschieht bei Menschen, für die man länger oder auch intensiv gebetet hat, umso größeres Wunder. Und wenn sie dann tatsächlich umkehren, tatsächlich Buße tun, an den Herrn Jesus glauben und durch sein kostbares Blut gewaschen und erlöst werden, das ist unbegreiflich. Jona, der hatte in Ninive ganz Ähnliches erlebt. Doch hatte er sich über die Menschen gefreut, dass sie jetzt Gottes Wort ernst genommen haben und sie Buße getan hatten? Nein, wir haben schon uns das letzte Mal damit beschäftigt. Nein, er hat sich gar nicht gefreut. Es war total gegen seinen persönlichen Willen. Er konnte es gar nicht verstehen, dass Gottes Liebe nicht nur alleine für sein Volk, für Israel da sein sollte, sondern dass Gott jetzt hier auf einmal anderen Völkern auch Gnade schenkt, sich liebevoll erweist, ja, ihnen seine Liebe erzeigt. Sogar für ein Volk, das eine Bedrohung auch schon zu damaliger Zeit für Israel darstellte, die Assyrer. So stellte er sich nun hin, wie so ein kleines, trotziges Kind. Ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr. Er blockierte, er schmollte gegen Gott. Er hat sich richtig trotzig gestellt. Und dazu meinte er noch, dass er hier völlig im Recht wäre. Ja, er könnte es machen. So kann man sich gegenüber Gott verhalten. Lieber sterben, als mit Ansehen, dass diese Stadt vom Gericht Gottes verschont wird. Lieber sterben, ja, vielleicht hat es manch einer von uns auch schon gedacht, als dass etwas gegen meinen Willen geht, das nicht so läuft, wie ich es haben will. An Jona, da haben wir einen Menschen, der um jeden Preis seinen eigenen Willen durchsetzen will. Der sich Gottes gutem Willen völlig widersetzt. Und der hier auch gegen Gottes Liebe für andere rebelliert. Vielleicht sogar eine gewisse Eifersucht betreibt. Ja, jetzt geht das die Liebe Gottes zu dem über, zu denen, zu dieser Stadt. Dabei hat doch Gott nur uns lieb oder hat er nur mich lieb. Das ist genauso, wie wenn wir das Evangelium für uns pachten wollten. Ja, Gott liebt mich. Ja, und jetzt geht die Liebe Gottes auf einmal auf diesen Menschen über. Das kann doch nicht sein. Doch, das kann sein. Weil Jesus Christus für jeden Menschen im Kreuz gestorben ist. Nicht nur für dich, sondern für jeden Menschen, der über die Erde geht. Und Gottes Liebe geht auf jeden Menschen gleich zu. Es ist nur die Frage, ob es der Mensch annimmt. Da gibt es überhaupt keinen Grund, sich mit anderen zu vergleichen oder eifersüchtig zu sein, wenn jetzt andere auch gerettet werden. Das ist eine Schande, wenn so etwas geschieht. Eine große Schande. Wenn Jona ein kleines Kind wäre, dann könnte man es ja noch verstehen. Aber er war ein erwachsener Mann, er war ein Mann Gottes, er war ein Prophet. Und vielleicht dachte er in seinem eigenen Gerechtigkeitssinn, die Ninifiten, die haben das in keinster Weise verdient. dass man mit denen so freundlich umgeht, was die alles für Gewalttaten verübt haben, was so Blut an ihren Händen klebt, was so ein Unrecht. Die gehören zerschlagen. Da ist Gott viel zu gutmütig, würde vielleicht manch einer von uns sagen. Da muss man dreinschlagen. Die müssen mal Gott mal auf eine andere Seite kennenlernen. Aber wisst ihr, wenn Jona tatsächlich ein kleines Kind wäre, so wäre es wahrscheinlich jetzt bald an der Zeit, irgendwelche erzieherische Maßnahmen einzuleiten, um ihn jetzt wieder zur Vernunft zu bringen. Doch wie gesagt, wir haben es hier mit einem erwachsenen Mann zu tun und wir staunen, wie nun Gott selbst mit diesem Mann umgeht. Er schlägt nicht rein, sondern Gott ist sehr sanft, überaus sanft. Und wir können viel von Gottes Verhalten hier lernen. Er ist sehr, sehr sanft und sehr, sehr geduldig. Sprüche 15, Vers 1 heißt es, eine sanfte Antwort dämpft den Grimm und ein verletzendes Wort aber reizt zum Zorn. Gott gibt kein verletzendes Wort von sich. Überhaupt nicht. Überhaupt nichts, was Jona verletzen könnte. Er stellt Jona hier nur eine sanfte Frage. Vers 4. Da sprach der Herr, ist es recht, dass du so zürnst? Jona, ist es recht, wie du dich hier verhältst? Überleg mal. Jona, meinst du, es ist gut, dass du dich so aufführst? Leider lesen wir hier nichts davon, dass Gott eine Antwort von Jona bekommen hätte. Leider bekommt Gott keine Antwort und auch wir bekommen somit keine Antwort hier in diesem Buch von Jona. Doch vielleicht hast du dich auch schon mal dabei selbst ertappt, wie du auch du dich, natürlich beziehe ich mich selber mit ein, wie wir uns schon in manchen Situationen aufgerieben haben. Auch da sind Älteste und Pastoren nicht davon verschont. Wie du dich vielleicht mehr und mehr in eine Sache hineingesteigert hast. Und manchem sieht man ja schon von weitem an, oh, da ist was im Gange, da ist das Aufgeblähtsein da. Und da fragt sich nur noch, wenn man piekst und die Blase platzt dann irgendwann. Und bis es dann zum Zorn kommt, zur Überreizung und wenn es ganz schlimm kommt, sogar in Wut. Hoffentlich kommt es nie so weit, aber man weiß nie. Sicherlich könnte jetzt jeder von uns bezeugen, der den Heiligen Geist in sich wohnen hat. Und ich bin überzeugt, dass den jeder von uns in sich wohnen hat, der heute hier ist. Dass man zwar gereizt oder auch zornig sein kann, aber im Prinzip wusste man in dieser Situation, dass es vor Gott nicht richtig ist, sich so zu verhalten. Wenn du darüber nachdenkst, wirst du es bestätigen können. Zumindest wenn man am Zorn anhält oder in dieser Aufgeriebenheit, da wird der Heilige Geist immer an dein Gewissen klopfen. Hör auf, hör auf, hör auf, lass es. Nein, ich bin im Recht und ich mache weiter und ich brauche das. Und Gott sagt, mach es nicht, tu es nicht, es ist nicht richtig vor mir. Halte nicht daran fest, suche die Vergebung und den Frieden. Ergib dich und komm wieder zum Kreuz zurück. Doch unter Umständen hält auch ein Kind Gottes viel zu lange am Zorn oder an einer Trotzigkeit fest. Und das ist nicht gut vor Gott. Gar nicht gut. So auch Jona. Jona gibt Gott nicht mal eine Antwort. Nein. Er geht in seinem Trotz jetzt zur Stadt hinaus, sucht sich östlich von der Stadt ein schönes Plätzchen, wo er sich niederlassen kann, wo er alles, die Stadt im Überblick hat, vielleicht war es so eine kleine Anhöhe, wo er alles in Ruhe beobachten konnte. Was jetzt geschehen wird, denn schließlich pocht er darauf, diese Stadt, die muss zerstört werden. Und was denn jetzt Gott mit dieser Stadt tun würde, wenn er es doch so gerne haben möchte. Wir lesen in Vers 5. Hierauf ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich daselbst eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sähe, wie es der Stadt ergehen würde. Das zeigt also, dass Jona immer noch an dieser irrsinnigen Vorstellung festgehalten hatte, dass Gott die Stadt vielleicht doch noch vernichten könnte. Ja, vielleicht meinte er, dass er durch seine Bockigkeit und durch sein Sterben wollen den Herrn dazu bewegen könnte, dass er die Stadt doch nicht verschont. Aber wisst ihr, wer meint, dass man Gott durch Trotzigkeit oder durch Widerwillen bewegen oder gar erpressen könnte, der muss sich ganz gewiss eines Besseren belehren lassen. Ja, man muss eigentlich immer froh sein, sehr froh, dass unser himmlischer Vater nicht immer gleich so verfährt, wie wir es manches Mal verdient hätten. O unser Herr und Gott, der ist so unendlich gut. Er hat so viel Geduld, wo wir oft so daneben sind, wo wir schon so versagt haben. Er hat so viel Geduld auch mit uns, mit seinen Kindern. Und auch wir haben ja schließlich noch so vieles zu lernen. Keiner von uns ist fertig. Ich staune immer wieder, wenn ich wieder Neues über Gott entdecken darf, wenn sich wieder mehr die Schrift öffnet, wenn man sehen darf, noch mehr von Gott, wie er ist, wie er handelt, wie er sich verhält, gerade auch hier im Buch Jona. Ich habe erst neulich dem Herrn wirklich im Gebet von Herzen gedankt, was er mir allein in diesem Buch schon aufgezeigt hat. Oder was wir lernen durften aus dem Buch Jakobus. Aber es ist immer die Frage, was machen wir aus diesen wunderbaren Dingen, die wir erkennen durften. Hoffentlich lernen wir von Gott. Hoffentlich erkennen wir noch mehr von ihm. Hoffentlich prägt es auch unser Leben, dass wenn wir rausgehen, nicht dieselben bleiben, sondern daran festhalten, uns verändern lassen von Gott. Uns zu Gott hin bewegen lassen, zum Guten, durch den Heiligen Geist. Und das ist eine Freude. Und hoffentlich lernen wir, dass wir uns nicht in irgendwelchen Situationen so sturstellen, dass Gott mit uns nichts mehr anfangen kann. Dass wir so blockieren, dass Gott irgendwann tatsächlich massiv eingreifen muss. Und wir haben auch warnende Stellen in der Heiligen Schrift. Denken wir an 1. Korinther Kapitel 10, worin uns die Wüstenwanderung Israels gezeigt wird. Und wie etliche auch damals in der Wüstenwanderung ständig gemurrt haben, sich ständig bockig gestellt haben. Und was geschah mit ihnen? Sie sind in der Wüste gefallen. Gott hatte keine Freude an solchen Leuten. Und dieses alles, sagt der Korintherbrief, ist für uns heute zum Beispiel gesetzt und zur Warnung, dass wir nicht dieselben murrenden Leute sind und dieselben Fehler machen. Sonst wissen wir nicht, was Gott eines Tages mit uns tun wird. Doch wir wissen, dass Gott Liebe und Weisheit in Person ist. Und allgemein versucht er, der Herr, es immer zuerst auf eine sehr, sehr liebevolle Weise, uns zur Besinnung zu bringen, uns zur Umkehr zu bringen und uns in seinen Willen hineinzubewegen. Und genau das erkennen wir auch hier bei Jona. Gott greift jetzt nicht sofort massiv in den Widerwillen dieses Propheten ein, sondern was tut er? Er tut diesem Mann sogar noch Gutes. Eigentlich tut Gott genau das, was uns auch Römer 12 zum Beispiel oder Sprüche 25 sagen. In Römer 12, Vers 20 heißt es zum Beispiel: Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so tränke ihn. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Ja, Gott selbst handelt so, wie er es in seinem Wort von dir und von mir erwartet. Ist euch das schon mal aufgefallen? Gott selbst tut solche Dinge. Und darum ist es gut, sein Wort zu kennen und auch Täter seines Wortes zu sein. Und das kann für uns manchmal was ganz Abnormales zu sein. Wenn uns jemand was Böses tut und wir sollen noch Liebe dafür schenken. Aber es ist so gut, einfach das zu tun, was Gott sagt. Gehorsam zu leisten. Und so wird es Gott auch in die richtige Richtung lenken. Warum ist es gut, einem Feind für Böses Gutes zu tun? Warum ist es gut? Die Erklärung liegt darin, dass das Gewissen des Feindes von seiner Bosheit überführt wird. Es gibt ihm auch Gelegenheit, über seine falsche Haltung oder über seine Feindschaft nachzudenken. Und hoffentlich auch davon loszukommen. Vielleicht fällt uns allgemein solch ein Handeln außerordentlich schwer. Doch dann lerne heute von Gott selbst. Und das ist auch ein wichtiger seelsorgerlicher Aspekt, den uns Gott hier vor Augen führt. Denn letztendlich bist du und ich, wir alle sind irgendwo in die Seelsorge hineingenommen. Auch wenn wir mit Menschen zu tun haben, wenn wir mit Glaubensgeschwistern zu tun haben oder innerhalb den Familien, da darfst du auch in vielen Bereichen selbst Seelsorger sein. Und da müssen wir von Gott lernen. Erstens der Widerwille des Propheten Jona. Zweitens Gottes Reaktion. Und das ist Liebe. Gottes Reaktion ist Liebe. Vielleicht würden wir in unseren Bemühungen um eine Person sagen, also dieses Verhalten kann ich jetzt nicht verstehen. Jetzt habe ich mich so bemüht um diese Person und jetzt kommt so Böses auf, da fehlt mir jegliches Verständnis dafür. Hier jetzt auch noch liebevoll zu reagieren. Doch wenn wir auf Gott schauen, dann sehen wir, Gottes Liebe ist allgemein unbegreiflich groß. Und Gottes Liebe handelt auch mit diesem widerwilligen Propheten nicht hartherzig, sondern reagiert in Liebe. Und die Liebe Gottes tut Gutes. Was tut die Liebe Gottes hier? Sie schenkt diesem Propheten eine Staude, um ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Lesen wir in Vers 6. Da beorderte Gott der Herr eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Mein Jona hat sich da irgendeine eigene Hütte gebaut, wir wissen nicht genau, was das war, aber vielleicht war das auch so verdorrtes Laub, wo dann schnell zusammengefallen ist und wo eben keinen richtigen Schatten gespendet hat. Und jetzt lässt Gott so eine wunderbare Staude wachsen. Es ist ja schön, dass Gott das alles in Bewegung setzen kann. Auch Pflanzen kann er beordern, wie es hier heißt, oder befehlen, dass die jetzt hier hochwachsen. Das ist für Gott kein Problem. Ob das nun eine Rizinusstaude war oder eine andere Staude, darüber sind sich die Gelehrten bis heute noch nicht völlig einig. In Schlachter 2000 wird auch angeführt, dass es ein Wunderbaum war, in den Anführungen unten. Damit müsste es aber eine ähnliche Pflanze wie ein Rizinus gewesen sein. Eben eine schnell wachsende, großblättrige Pflanze. Das ist da für uns nicht so entscheidend. Doch warum soll es keine Rizinusstaude gewesen sein? Eine Rizinusstaude, die wächst sehr schnell heran und sie kann auch schnell bis zu 2 Metern heranwachsen und sie hat auch große schattenspendende Blätter. Ich habe sogar gelesen, dass ein Rizinus in den Tropen sogar bis zu 13 Metern hoch werden kann. Das ist gewaltig. 13 Meter hoch. Für Jona jedenfalls war diese Staude oder dieser Baum eine wahre Wohltat. Und äußerlich sieht es zunächst so aus, dass seine innere Haltung jetzt noch sogar noch gestärkt wird. Ja, ich bin im Recht. Hier kriege ich sogar noch eine schöne Staude. Das bestärkt noch meine Haltung. Jetzt kann ich hier lange zuschauen, bis das Gericht kommt über die Stadt. Also äußerlich sieht es zunächst so aus, dass seine innere Haltung jetzt noch mit dem Rizinus begünstigt wird. Als ob es etwas Gutes mit sich bringen würde. Ganz ähnlich war es ja damals, als er nach Tarsis fahren wollte, als er gar nicht nach Ninive gehen wollte. Wisst ihr noch, was damals war? Da geht er so dem Hafen entlang und auf einmal liegt da ein Schiff. Und das will gerade abfahren. Nach Tarsis. Ah, das ist ja super. Begünstigt noch die Situation der Trotzigkeit und des Widerwillens. Und dann ging damals Jona schön hinab, in das unterste des Schiffes, in den untersten Schiffsraum, legte sich nieder und schlief fest ein. Wo war diesmal Jona zu finden? Diesmal saß er unter seiner Laube und jetzt unter dem schönen Schatten des Rizinus. Strauches oder Staude, der Rizinusstaude. Und jetzt wartete er genüsslich, bis jetzt die Stadt hoffentlich untergehen wird. Er hatte ja den festen Glauben daran. Die kaum zu begreifende Liebe und Güte Gottes, die ihm jetzt noch eine Staude schenkt, scheint Jona noch auf den ersten Blick tatsächlich zu ermutigen. Weiter zu hoffen oder gar noch zu erwarten, dass das Gericht über Ninive doch noch kommen wird. Doch wie wir Gott kennen, dass wenn Gott einen Beschluss gefasst hat, dann ist es auch so, wenn er Gnade geschenkt hat, dann zieht er sie nicht zurück. Wenn er sich auch für dich entschieden hat, dir Gnade zu erweisen und dich errettet hat, dann überlegt er sich das nicht nochmals, ob er die Gnade vielleicht noch zurücknehmen würde. Ach, habe ich mich doch getäuscht an dem einen oder anderen. Muss man überlegen, ob ich die jetzt nicht wieder wegnehme, weil ich habe das Recht dazu. Nein, so ist Gott nicht. Gnade ist immer Gnade. Und er hat in diesem Fall der Stadt Ninive Gnade widerfahren lassen. Zumindest in dieser Zeit und dieser Generation. Später war es wieder eine andere Sache. Und wenn Gott Gnade schenkt, wenn er das gegeben hat, dann nimmt er es nicht mehr zurück. Somit konnte Jona trotzig sein, wie er will. Er hätte jetzt lange darauf warten können. Es hätte nie stattgefunden. Höchstens in weiteren Generationen. Denn bei Gott war es beschlossen, es wird derzeit nicht eintreffen. Und da lässt sich Gott in seiner Gnade und Güte auch nicht durch die Sturheit eines Propheten beeinflussen. Völlig ausgeschlossen. Anders war es damals bei Abraham. Wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, wir haben das erste Buch Mose schon durchgenommen. Wie war das damals bei Abraham? Abraham wurde gesagt von zwei Engeln, das Gericht über Sodom und Gomorra wird kommen. Es ist bereits beschlossen. Und da hatte Abraham Fürbitte eingelegt und Gott ließ sich von Abraham erbitten. Wenn nur 50 Gerechte darin wären, ja, dann würde Gott die Stadt verschonen und nachher ging es noch um 10 Gerechte und Abraham hat immer weiter heruntergehandelt. Und Gott hatte diese Stadt um Abrahams Willen nicht zerstört, er hat sie verschont. Doch bei Jona war es anders. Er meinte, durch seine Querulanz könnte er Gott dazu bewegen, die Stadt tatsächlich zu vernichten. Damit nicht Gottes, sondern sein eigener Wille geschieht. Vielleicht konnte er sogar noch sagen, O Herr, ich habe großen Glauben, dass du das tust. Auch so kann man beten. Und es stimmt überhaupt nicht mit dem Willen Gottes überein. Das ist natürlich auch ein total verkehrtes Gebet. Wenn man sagt, ich habe großen Glauben, dass du das tun wirst, aber es widerspricht völlig Gottes Willen, worin man nur seinen eigenen Vorteil sucht. Nun, Jona saß jetzt unter der Staude im Schatten. Er freute sich an der Staude und ließ den Tag an sich vorbeiziehen. Doch diese Freude, die sollte nicht allzu lange anhalten. Denn warum hatte Gott dem Jona diese Staude gegeben? Das ist eine ganz wichtige Frage. Er hat dem Jona diese Staude geschenkt in seiner Liebe, damit es für den Jona eine wichtige Lektion wird. Eine Gegenstandslektion, wenn man so sagen darf. Er hat dem Jona diese Staude gegeben, um ihn in seine Gedanken, also in Gottes Gedanken hineinzuversetzen. Und damit er umkehrt von seinem eigenen Willen und wieder verständig wird. Denn am nächsten Tag sorgte Gott dafür, dass die Staude wieder wegkam. Vers 7. Da beorderte Gott ein Würmlein, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg. Das stach den Rizinus, dass er verdorrte. Also so schnell wie ein Rizinus hochwachsen kann, so schnell kann er auch wieder verdorren. Durch einen einzigen Piekser oder wenn er angenagt wird von so einem Wurm. Und diese Rizinusstaude, die verdorrte ganz schnell wieder. In sehr rascher Weise. Und man denkt, ja, was so ein kleines Wurmlein nicht alles anrichten kann. Und an dieser Stelle, das sehen wir, dass Gott sogar solch eine Mini-Würmlein etwas befehlen kann. Für Gott ist nichts zu groß und nichts zu klein. Gott hatte diesen Wurm bestellt um seinen Propheten in die richtige Richtung zu bringen. Da kann Gott alles in Bewegung setzen. Gott hatte dieses Wurmlein bestellt, um dem Propheten den Rizinus wieder wegzunehmen. Und das hatte zweierlei Auswirkungen. Zunächst wurde Jona jetzt mehr und mehr der extremen Tageshitze ausgesetzt, denn Gott hatte dies noch dazu verschärft, weil er noch einen Ostwind bestellt hatte. Und es wurde dann immer unerträglicher und Jona wurde so sehr schnell schlapp und erschöpft. Und da hat man wahrscheinlich irgendwann noch ganz wenig Kraft, sich überhaupt dann irgendwelchen Dingen noch entgegenzusetzen, seinen Widerwillen weiter zu behaupten, wenn man in solch eine Schwäche gesetzt wird. Wir lesen in Vers 8, und als die Sonne aufging, beorderte Gott einen trockenen Ostwind und die Sonne stach Jona aufs Haupt, so dass er ganz matt wurde. Und er wünschte sich den Tod und sprach, es wäre besser, ich stürbe, als dass ich am Leben bleibe. Ja, wir erkennen hier eine äußerliche Erschöpfung dieses Propheten. Und als zweites erkennen wir hier wiederum, er hat tatsächlich an seiner Rebellion festgehalten. Jetzt ist es ihm ganz arg, dass diese Rizinusstaude weggekommen ist, dass diese Rizinusstaude verdorrt ist und dass er jetzt solche Hitze erleiden muss. Und jetzt hat sich diese Rebellion tatsächlich nochmal breit gemacht. So war er so erfreut, diese schattenspendende Pflanze um sich zu haben. Doch jetzt, als ihm der Schatten genommen wurde und die Hitze des Tages im Ostwind aufkam, wurde er wieder zu Tode betrübt. Und es ist eine sehr schlimme Sache, wenn man Gott eigentlich ständig vorhält, besser will ich sterben, als solche Dinge durchzumachen, als solche Dinge zu erleben. Ja, und es ist ja auch tatsächlich so. Man kann sich die Freude am Leben auch wirklich rauben. Wisst ihr das? Man kann sich die Freude am Leben auch wirklich rauben. Wann kann man das am allermeisten tun? Wenn man sich nicht in den Willen Gottes einfügt. Wenn man Gottes Willen nicht anerkennt. Wenn man sich nicht demütig unter Gottes Willen beugt und sagt, nein, nicht mein, sondern dein, nicht dein, sondern mein Wille geschehe. Und wisst ihr, in unserem Leben, in deinem und in meinem Leben, da gibt es auch viele Stauden. Es gibt viele Dinge, die uns sehr annehmlich sind, oder? Man könnte jetzt vieles aufzählen. Stauden, die wir täglich in Anspruch nehmen, die wir gerne genießen. Denken wir nur an unseren Wohlstand, den wir hier in Deutschland genießen. Denken wir an den Frieden, welch eine wunderbare Staude, die wir hier genießen können, die für uns schon so selbstverständlich geworden ist. Oder die vielen sozialen Absicherungen, die wir in diesem Land genießen. Auch die Verkehrsmittel. Oder die vollen Lebensmittelgeschäfte. Unsere schönen Wohnungen. Das ist ganz normal. Strom ist da. Wenn man den Wasserhahn aufdreht, fließt das Wasser. Kaltwasser. Ja, das ist viel zu wenig. Es muss ja auch sofort Warmwasser kommen. Ich freue mich auch dran. Wasserhahn auf, warmes Wasser da. Toll. Vieles könnte man noch aufzählen. Wenn aber nun mal eines dieser Annehmlichkeiten ausfällt, wie schnell werden wir unzufrieden? Erst vor 3 Wochen hieß es in meinem Wohnblock, morgens um 9 Uhr, heute nicht mehr auf die Toilette gehen, nicht mehr duschen, kein Wasser laufen lassen. Warum? Weil der Keller schon am Stinken ist, da kommt das Wasser schon aus dem Siphon raus, da war eine totale Verstopfung. Ich dachte, na toll. Gut, ich habe in dem Zeitpunkt kein Wasser gebraucht. Aber es ist nur so eine kleine Sache, wo man denkt, wenn das Wasser nicht mehr abfließen kann, was dann? Oder wenn kein Strom mehr zur Verfügung ist, was dann? Oder wenn das Auto ausfällt. Ja, das haben nicht alle ein Auto, aber die eins haben, die haben gewöhnen sich gerne daran. Das Auto fällt aus. Jetzt ohne Auto sein, da muss man sich schon sehr dran gewöhnen. Das sind so unsere Annehmlichkeiten, das sind so unsere Rizinusstauden, in denen wir uns so bewegen. Es können aber auch menschliche Beziehungen sein, ganz andere Dinge, man könnte vieles aufzählen. Wenn aber mal eines dieser Annehmlichkeiten ausfällt, so ist immer die Frage, wie sieht es dann aus? Nehmen wir das dann auch an? Sicherlich kommt es darauf an, was es ist. Aber wie schnell werden auch wir unzufrieden? Vor allem Dinge, wenn es um längere Zeiträume geht. Wir kennen einen Mann aus dem Alten Testament, der wurde darin auch sehr auf die Probe gestellt. Ihr wisst alle von Hiob. Hiob war ein reicher Mann, der hatte alles, was er zum Leben benötigte. Der hatte eine Riesenfamilie, Riesenverwandtschaft, hatte Schafe und Rinder in Unmengen, hatte heiratsfähige Kinder. Tolle Sache. Er war ein halber Fürst, vielleicht war er auch ein Fürst zu damaliger Zeit. Er hatte viele schöne, annehmliche Lebensstauden. Doch dann, eines Tages, wurde eines nach dem anderen von ihm genommen. Er wusste nicht einmal, warum. Ja, Gott hat es schon gewusst, weil Satan den Hiob auf die Probe stellen wollte. Und Gott hat es zugelassen. Aber wisst ihr, der Hiob, der hätte sich immens dagegen sträuben können. Er hätte wirklich das am Ende tun können, was ihm seine Frau gesagt hat. Sag dich ab von diesem Gott, wenn dir nichts Besseres widerfährt. Doch Hiob hat sich darunter gebeugt. Er ist demütig geblieben. Er hat es genauso aus Gottes Hand genommen, wie es gekommen ist. Er sprach, nackt bin ich von meiner Mutter Leibe gekommen. Nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Das ist deine Einstellung. Das ist gewaltig. Hiob 1, Vers 21. Liebe Freunde und Geschwister, wohl kann man keine größere Zufriedenheit haben, als wenn man sich vollkommen dem Willen Gottes einordnet oder unterordnet. Da liegt vollständige Lebenszufriedenheit darin. Ähnliches erkennen wir auch von Martin Luther, von dem damaligen Reformator. Auch Martin Luther war sich dessen völlig bewusst, unter bestimmten Umständen kann ihm alles genommen werden. Ich meine, er war ja sowieso sehr angegriffen, auch verfolgt. Er musste auch um sein Leben oft bangen. Doch Martin Luther wusste, Gott ist größer als alle Dinge, die ich hier auf Erden in Gebrauch nehmen kann. Nicht umsonst hat er in seinem Lied »Eine feste Burg ist unser Gott« auch diesen Vers gedichtet, der es so trefflich auf den Punkt bringt. »Nehmen Sie den Leib, gut, er, Kind und Weib«, lass fahren dahin, sie haben's keinen Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Das größte Gut, was wir haben, Gott allein und sein Reich, dass wir dazugehören. Wenn uns alles in dieser Welt flöten geht, alles, was wir so lieb haben, dann ist Gott uns wahrscheinlich, oder wird uns Gott immer größer und wichtiger. Trotz allen widrigen Umständen, müssen wir wissen, dass wir alles in Gott haben. Gott ist unser Ein und Alles. Wenn ich mich aber an Umstände klammere oder an meine Dinge, die ich so lieb gewonnen habe in dieser Welt, an meine Stauden, dann kann es mir natürlich auch schnell den Frieden rauben lassen, wenn mein Herz nicht wirklich Gott gehört. Wenn ich mich an Umstände klammere und meinen Frieden und meine Erfüllung nicht in Gott habe, was ist dann, liebe Freunde und Geschwister, dann werden wir beständig von der Unzufriedenheit und mit Unfrieden umhergetrieben. Da macht auch der Teufel ein ganz böses Spiel mit uns. Und Jona war auch noch nicht da, wo er hätte sein sollen. Jonas Staude war verdorrt. Und anstatt jetzt wirklich umzukehren, hatte er sich noch mehr blockiert. Er hat es immer noch nicht verstanden, um was es hier geht. Er hätte daraus lernen müssen, dass sein Gott ein Gott der Liebe und ein Gott der Gnade und ein Gott des Erbarmens ist. Kommen wir jetzt noch zu einem dritten und letzten Punkt. Erstens, der Widerwille des Propheten. Zweitens, Gottes Reaktion ist Liebe. Drittens, Jammer um eine Staude oder um eine große Stadt. Jammer um eine Staude oder um eine große Stadt. Frage, hatte Jona irgendetwas dazu getan, dass diese Staude gewachsen ist? Nein, er hatte gar nichts dazu getan. Er hatte sich einfach darüber gefreut, dass diese Staude jetzt gerade hier wächst, wo er sich jetzt gerade aufhält. Ja, das ist ja wunderbar. Und dass ich das jetzt hier in Gebrauch nehmen darf. Und es ist schon sehr wertvoll, wenn hier die Sonne hereinprallt, dass man hier einen Schattenfleck hat. Aber genauso wenig konnte er auch etwas dafür, dass es die Stadt Ninive gab. Da hat er auch nichts dazu getan. Und gerade in der Stadt Ninive hatte Gott jetzt gerade seine Freude. Nicht über die Stadt selbst, aber dass hier Menschen waren, die bereit waren umzukehren, die Gott ernst genommen hatten, die sich jetzt zu Gott gewendet hatten. Das bereitet Gott Freude. Doch jetzt, da die Rizinusstaude verdorrt war, wurde Jona zornig und er wurde wieder sehr, sehr missmutig. Und Gott fragte ihn jetzt an dieser Stelle noch einmal. Und er fragt ihn sehr freundlich und auch seelsorgerlich. Vers 9. Da sprach Gott zu Jona: Ist es recht, dass du so zürnst um des Rizinus willen? Jona, findest du es gut, mit solch einem Herzen durchs Leben zu gehen? Jona, findest du es gut, dich fortwährend in jeder Situation gegen Gott aufzulehnen? Ich meine, normalerweise müsste man sich ja schon auch fürchten vor Gott, wenn man mit solch einem trotzigen Herzen durch die Gegend geht. Normalerweise müsste man auch eine entsprechende Gottesfurcht besitzen. Eine Gottesfurcht, die sich einfach auch unter Gottes Führung beugen kann. Die sagt, ja, wenn ich es auch nicht verstehe, aber Gott macht es gut. Amen. Doch Jona hatte scheinbar alle Gottesfurcht verloren. Er verharrte in seinem verkehrten Zustand und sprach, Vers 9b, ja, ich zürne mit Recht bis zum Tod. Er wollte nicht raus aus diesem Zustand. Bis zum Tod wollte er darin verharren. Vielleicht denken wir, armer Jona, du bist verbittert und enttäuscht, wenn dir der Rizinus genommen wird. Armer, armer Prophet. Doch Gott möchte doch dir hierin etwas zeigen. Gott möchte dies als einen großen Vergleich zu Ninive gebrauchen. Ja, Jona, du machst dir so viele Gedanken um diesen Rizinus, den du nicht einmal großgezogen hast, der dir einfach geschenkt war und jetzt wieder genommen wurde. Aber weißt du, Jona, das ist nur eine einfache Pflanze. Wie viel mehr ist das mit einer Stadt, mit so vielen Menschen, die du auch nicht großgezogen hast, um die du dich nicht gekümmert hast? Hier wohnen mehr denn 120.000 Menschen und dazu noch so viel Vieh. Vers 10, da sprach der Herr, dich jammert des Rizinus, um den du dich nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in der einer Nacht entstanden und in einer Nacht verdorben ist. Vers 11, und mich sollte der großen Stadt Ninive nicht jammern, in welcher mehr denn 120.000 Menschen sind, die ihre Rechte nicht von ihrer Linken unterscheiden können. Dazu so viel Vieh. Jona, sieh es endlich ein. Eine Stadt mit so vielen Menschen und so viel Vieh, das ist bei weitem mehr als deine Rizinusstaude, um die du jetzt jammerst. Aber Gott sagt, ich habe genauso großen Jammer um diese Stadt, wie du um diesen Rizinus. Wenn ich dieser Stadt jetzt das Gericht bringen würde, wenn sie sich zu mir gewendet und bekehrt haben, das wäre furchtbar und schlimm. Gott sagt, sollte ich mich dieser Stadt nicht jammern, sollte mich der großen Stadt Ninive nicht jammern, in welcher mehr denn 120.000 Menschen sind. Natürlich hätten wir gerne gewusst, wie es mit dem Propheten Jona ausgegangen ist. Auf einmal bricht dieses Buch ab und wir wissen gar nicht, wie Jona jetzt weiter reagiert hat. Das lässt uns die Bibel offen. Aber ich bin davon überzeugt, spätestens wenn wir beim Herrn sind, dann werden wir alles erfahren, wie es mit Jona weitergegangen ist. Doch es ist gar nicht so entscheidend, wie es jetzt mit Jona weitergegangen ist. Wichtig für uns ist, dass wir aus dieser Begebenheit lernen. Nämlich, dass auch wir in einer verlorenen Welt stehen. Um uns herum Tausende von Menschen verloren sind. Menschen in Verlorenheit, die dem Gericht Gottes entgegengehen. So stellt sich auch für uns die Frage, drehen wir uns nur ständig um uns selbst? Ob wir mit Gott wegen diesem oder jenem sogar hadern, unzufrieden sind? Unzufrieden sind, dass manches nicht unserem Willen oder unserem Wohlbehagen entspricht. Und während wir herumjammern, währenddem wir unzufrieden sind und auf uns schauen, gehen draußen die Menschen verloren. Tagtäglich gehen Menschen in die Ewigkeit ein. Und wir empfinden kein Mitleid für diese Menschen und kein Erbarmen für sie. Doch wisst ihr, jemand empfindet großen Jammer. Wer ist das? Das ist Gott selbst. Gott empfindet großen Jammer für jeden Einzelnen, der nicht in seine Herrlichkeit eingeht. Er empfindet großen Jammer über all die Menschen, die ihre Rechte nicht von ihrer Linken unterscheiden können. Das heißt, die nicht wissen, wo es lang geht. Die nicht wissen, wer Gott ist oder wo sie eines Tages landen werden. Die Frage ist, ob wir diese Not auch noch sehen. Empfindest du, oder ich muss auch mich fragen, empfinde ich noch einen tiefen Jammer für die Verlorenheit der Menschen? Und wenn ja, was unternehmen wir, um ihnen das Evangelium zu bringen? Ich möchte zum Schluss kommen. Wir hatten uns angesehen den Widerwillen des Propheten Jona und Gottes Reaktion ist Liebe. Und zum Schluss Jammer um eine Staude oder um eine große Stadt. So hat auch unser Thema geheißen, Jammer um eine Staude oder um eine große Stadt. Lassen wir uns nicht von unseren Lebensumständen oder von unserem eigenen Willen davon abbringen, Gottes Sichtweise zu verlieren. Jammern wir nicht an unseren persönlichen Stauden herum. Denn eine Stadt oder die Verlorenheit der Menschen ist viel mehr als unsere kleinen Problemchen, in denen wir uns immer wieder drehen. Lasst uns viel mehr um die Menschen um uns herum jammern. Lasst uns so empfinden, wie Gott empfindet. Aber lasst uns auch, wo uns auch vielleicht Situationen begegnen oder die wir von Gott her nicht einordnen können, immer mehr lernen, uns darunter zu beugen, ein weiches Herz zu haben, und das wird vor Gott immer wohlgefällig sein. Möge uns Gott viel Gnade und Mut schenken, in Demut zu wandeln, sich unter seine Liebe, unter sein Erbarmen zu beugen und das auch für andere Menschen zu empfinden und es auch den Menschen zu bezeugen, dass es Rettung gibt, jetzt noch, bevor Gottes Gericht hereinbricht. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns auch in solch seelsorgerlicher Weise auch im Buch Jona begegnest. Dass du uns selber ein Beispiel vor Augen führst, wie du, Herr, mit einem trotzigen Propheten umgehst. Wir möchten beten, Herr, dass wir gar nicht in solch eine Situation kommen. Und es tut uns leid, wo wir auch schon in mancherlei Situationen waren, wo auch wir blockiert haben, wo auch wir getrotzt haben, wo wir auch uns, Herr, deinem Willen entgegengestellt haben, vielleicht manches Mal sogar bewusst, vielleicht öfters auch unbewusst. Ja, da möchten wir um Vergebung bitten. Wir möchten dafür beten, Herr, dass von uns jeder ein weiches Herz erlangt, auch Weisheit erlangt, deinen Willen zu tun, auch den entsprechenden Glauben und auch Gehorsam empfindet und ihn auch zur Ausführung bringt. Dank sei dir, Herr Jesus, dass mit dir das Heil in die Welt gekommen ist. Dank sei dir, dass wir uns von dir haben finden lassen dürfen, erretten lassen dürfen. Aber hilf uns auch, dass wir nicht müde werden, irgendwie eine Gleichgültigkeit an den Tag zu legen oder dass es uns egal ist, wie es um die Menschen um uns herum bestellt ist, dass wir sagen, Hauptsache wir sind gerettet und die anderen ist nicht so wichtig. Und wir möchten beten, Herr, dass wir ein Herzensanliegen vielleicht wieder ganz neu dafür bekommen, damit Menschen zu dir finden, Menschen gerettet werden und dass du uns den Mut gibst, Herr, unseren Mund aufzutun und dich auch vor den Menschen zu bekennen. Ja, wir möchten große Freude darin empfinden, Herr, deinen Willen zu tun. Und wir danken dir, dass du uns auch dazu ausrüsten möchtest, auch in der kommenden Woche, auch in der kommenden Zeit, Herr, und du deinen reichen Segen schenken möchtest und deine Freude, die wir tief im Herzen verspüren dürfen, wenn wir nah mit dir gehen. Dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen.